Willkommen bei Biokultur, dem Podcast aus dem Ruhrtal. Mein Name ist Johannes Timaeus. Heute spreche ich mit Florian Schöllenhammer von der Biologischen Station Oberberg im Bergischen Land. Ich habe Florian zu Hause besucht und spreche mit ihm über seine Arbeit im Naturschutz. Wir sprechen einerseits über seine Schwerpunktarten und ihre aktuellen Entwicklungen, wie zum Beispiel den Rotmelan, die Geburtshelferkröte und den Biber. Dann widmen wir uns der Umsetzung des Naturschutzes im Kontext vielfältiger Interessen im Bergischen Land. Außerdem widmen wir uns den verfügbaren Ressourcen für die Naturschutzarbeit sowie den Vor- und Nachteilen von Digitalisierung im Naturschutz. Wenn ihr Lust habt, mir zu folgen, findet ihr mich bei Mastodon oder Blue Sky unter meinem Klarnamen. Über Feedback zum Podcast freue ich mich via Mail an johannes.timaeus@bio-kultur.org. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
Ja, Florian, ich bin hier jetzt bei dir zu Hause, sitzen wir hier. Und mitten im Bergischen Land. Cool, dass du dir Zeit nimmst für mich, dein Wissen mit mir zu teilen. Und es geht um deine Arbeit in der Biologischen Station Oberberg. Und vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was eure Biostation so macht und was deine Rolle und deine Aufgaben so sind.
Okay, also Biologische Station, was das so im Allgemeinen sind, das hat es ja auch schon mal in einem vorigen Podcast.
Genau.
Ja, bei uns ist jetzt so, dass wir wirklich der praktische Naturschutz ziemlich stark im Vordergrund steht.
Ja.
Wissenschaftliches Arbeiten findet auch statt. Das ist ja bei der Erfassung von den Biotoptypen in den Naturschutzgebieten zum Beispiel so. Aber wir machen sehr viel, also sehr umsetzungsorientiert, also die Pflegemaßnahmen in den Gebieten voranzubringen. Und wir haben auch einen ziemlichen Schwerpunkt bei der Umweltbildung. Ja, und die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, also bei den Offenlandbiotopen, also die extensiven Wiesen und so, da würde ich sagen, haben wir auch einen ziemlichen Schwerpunkt.
Ja.
Ja. Ja. Genau, und achso, meine?
Genau, was du dann machst. Genau.
Ich bin tatsächlich, ich bin da irgendwie überall so ein bisschen involviert, in Landwirtschaft weniger. Und mein Schwerpunkt im Team ist eigentlich der Artenschutz.
Ja.
Also quasi der Teil mit der Zoologie, wenn man so will, aber eher die Wirbeltiere und alle, die dann so geschützt sind, streng oder besonders geschützte Arten, die eine spezielle Rolle spielen im Bergischen Land. Klar, da haben wir einen Fokus drauf und da bin ich so Ansprechpartner.
Okay. Würdest du einfach mal ein paar Beispiele nennen von Arten, mit denen du dich beschäftigst?
Ja, klar. Also angefangen bei der Biostation habe ich auch für ein Schutzprojekt, das ging dann um den Rotmilan. Der Rotmilan ist ja eine Art, die besonders repräsentativ für Deutschland ist, weil der Großteil der Population ja in Deutschland lebt oder sich reproduziert.
Ja.
Und da ist jetzt auch das Bergische Land wirklich auch nochmal so eine Art Hotspot oder ein Dichtezentrum, wo sehr viele Rotmilane eben brüten. Deswegen hat die Biostation Oberberg zusammen mit Rheinberg, wir haben auch eine gemeinsame Geschäftsführung Oberberg und Rheinberg, die haben da gemeinsam an einem bundesweiten Projekt teilgenommen. Ja, und ich war da eben zuständig als Projektkoordinator für die Region Bergisches Land.
Ja.
Und eben so die ganzen Brutplätze erfassen, also gucken, wo die Nester sind und dann auch die Jungvögel zählen. Und das dann mit den Kollegen, und dann natürlich noch gucken, dass man noch irgendwelche Schutzmaßnahmen für Rotmilane macht. Das ging die ersten Jahre, wo ich bei der Biostation war, dann hat das Projekt aufgehört und jetzt mache ich das in noch einer kleineren Kulisse immer noch weiter.
Ja.
Das ist die eine Art, Rotmilan eben. Dann ist noch besonders repräsentativ hier die Geburtshelferkröte.
Mhm.
Das ist ja eine Art, die eigentlich von der im Primärlebensraum hat die eigentlich so Flussufer, wo immer mal so Hangrutsche, Steilwände abrutschen und dann so eine Art, unten immer so ein lockeres Material sind und unten irgendwelche Pfützen und Gewässer von der Aue sind. Das gibt es jetzt natürlich nicht mehr, aber es gibt, dann ist jetzt hier in den Steinbrüchen, was die so als Sekundärbiotop annimmt. Und da gibt es ziemlich viele, weil hier viel Sedimentgestein abgebaut wird im Bergischen Land. Grauwacke vor allem in Lindlar, aber auch im Südkreis. Und das hat die als Nische direkt entdeckt. Also es war ihre ökologische Nische quasi, genau solche Situationen hat sie da wiedergefunden.
Mhm.
Und jetzt muss man auch gucken, dass die ganzen Amphibien sind ja alle, haben alle Probleme, sogar die häufigsten Arten sind ja schon ziemlich bedroht.
Ja.
Und gerade die Geburtshelferkröte ist ja auch noch ein ziemlich krasser Spezialist. Deswegen schauen wir da, dass wir da die Population erhalten. Und da bin ich auch gerade dabei, so ein bisschen den lokalen Bestand, also die Population zu erfassen. mein Kollege, der kümmert sich auch noch ganz krass um die Gelbbauchunke. Mhm. Das ist ein anderes Amphib, was hier so krass bedroht ist. Ein bisschen stärker, glaube ich, sogar noch.
Ja.
Ja, und ja, die letzten Jahre war natürlich auch der Feuersalamander total im Fokus, weil da jetzt wieder so ein Hautpilz eingeschleppt wurde, der richtig heftige Mortalitätsraten verursacht. Also die sterben da wirklich ziemlich krass weg, teilweise die Population. Ja, und
ist das dieses Besal?
Besal,
oder?
Richtig, Besal, genau. Ja, okay. Das ist Abkürzung.
Ne, und geht so das speziell auf Feuersalamander oder auch auf
andere Schwanzlurche auch.
Okay, ja.
Ja, genau. Aber die Feuersalamander sind auf jeden Fall die am heftigsten betroffen.
Okay, ja. Und das kommt von woanders her oder wurde das eingeschleppt sozusagen?
Ja, hier wurde es irgendwie über die Eifel oder so eingeschleppt und war dann erst im rheinisch-bergischen Kreis und jetzt auch im oberbergischen Kreis. Ansonsten, wo kommt der jetzt ja aus Südostasien wieder? Vielleicht ist manchmal alles durcheinander, so ein bisschen mit den ganzen Krankheiten von den Tieren, die im Endeffekt herkamen.
So genau.
Aber genau. Ja. Also die heimischen Populationen hatten ein bisschen in ihrer Evolution nichts mit diesem Hautpilz zu tun, die hatten auch andere. Und jetzt kommt der noch dazu, darauf waren die vorbereitet. Und das trifft die natürlich wieder sehr hart.
Ja. Okay. Und insgesamt den ganzen Amphibien sozusagen, was ist da das Problem? Also meinst du gerade, die gehen auf die Sekundärhabitate zum Beispiel, ne? Also weil es die eigentlichen Habitate gar nicht mehr gibt.
Also das ist immer alles multikausal. Also die haben einmal schon direkt das Problem mit der ganzen Infrastruktur, dass alles so zerschnitten werden, weil die haben ja so ein komplexes Leben, dass sie im Wasser geboren werden und dann irgendwie an Land gehen. Und und wenn natürlich dann überall Straßen oder Schienen oder sonst was gebaut wird, dann wird das alles zerschnitten und die Wanderwege, das ist ja so richtig klassischer Naturschutz, über die Straße
die zu Krötenwanderung. Hilfe bei der Krötenwanderung sozusagen. Ja.
Und das ist eben diese ganze Fragmentierung oder Zerschneidung der Landschaft. So. Ja, dann natürlich Klimawandel, ist ja überall ein Problem.
Ja.
Und wenn deren Laichhabitate manchmal haben die ja wirklich nur so ganz mini Pfützen in solchen Reifenspuren, mancher Arten, ne? Gelbbauchunke zum Beispiel. Genau, und wenn es jetzt immer trockener und heißer wird, dann sind die ja ratzfatz weg. Das kannten die auch schon in ihrer Evolution, dass mal so ein paar von ihren, wenn die Eier legen und dann trocknet alles aus, dann ist die ganze Brut dahin. Aber wenn es jetzt immer so heiß wird, jahrelang hintereinander, dann ist natürlich irgendwann richtig vorbei, weil dann haben die nirgendwo mehr ein Laichgewässer. Und auch die größere Gewässer nehmen, haben auch Probleme, weil auch die werden ja weniger überhaupt, weniger so.
Wobei wir hatten jetzt Feuchte, die letzten, also der Winter war ja zum Beispiel feucht, ne?
Ja.
Oder? Wie ist,
Ja, aber so eine Population braucht ja immer wieder ein bisschen, um darauf jetzt zu reagieren. Das geht nicht sofort jetzt auf gleich. Wenn mal 2 Jahre sind.
Das oder 2021 war ja auch ein sehr nasses Jahr zum Beispiel, ne?
Richtig, da sind wir wieder eins bei, aber langfristig kennen wir ja den Trend, dass es immer noch viel wärmer wird. Ne?
Okay,
genau, das hilft denen schon, wenn mal wieder so ein nasseres Jahr dabei ist, dann können die sich wieder so ein bisschen berappeln. Aber ja, die bräuchten natürlich die Zustände wie vor 100 Jahren. So.
Naja, okay. Aber dem Rotmilan, wie geht es dem so, der Population?
Hier im Bergischen?
Ja, zum Beispiel im Bergischen oder vielleicht, ich weiß nicht, ob du darüber hinaus, wie du auf dem Stand bist.
Ja, also genau, der wird so viel Schutz betrieben, weil es dem ja global gesehen auch nicht wirklich gut geht.
Ja.
Und zwar sammelt der eigentlich am liebsten Kleinsäuger auf über irgendwelchen Offenlandflächen.
Ja.
Zum Beispiel Feldhamster oder so.
Ja.
Und wenn jetzt aber durch die Intensivierung der Landwirtschaft immer die Kulturen so eng stehen, dann findet er dazwischen überhaupt nichts. Das ist ja nur noch eine gelbe oder grüne Flut dann und dazwischen kann er nichts mehr sehen.
Ja.
Ja, so ist es ja, weil es einfach die Abstände von den Saaten immer enger werden und das schneller wächst. Und dann findet er gerade zur Brutzeit, ist alles so dicht, dann kann er nichts mehr zum Füttern finden. Aber hier im Bergischen hat er richtig Glück, weil wir sind ja hier eine Grünlandregion.
Ja.
Und da haben wir den Kreiselmäher irgendwann eingeführt. Und da wird das Gras ja teilweise 4-5 Mal im Jahr so krass eng abgeschnitten, um dann Silage als Viehfutter zu machen. Und da haben die Mäuse nie Chancen, sich zu verstecken. Oder die werden halt bei den ganzen mehrmaligen Maden dann alle sogar überfahren oder klein gehäckselt und das holt er sich alles. Also den gibt es im Bergischen Land tatsächlich. Ist jetzt mal eine Art, die jetzt mal durch die Intensivierung der Landwirtschaft sogar profitiert.
Okay.
Das ist ja das Coole in der Natur, dass man kann die größte Scheiße fast machen. Ja. Irgendeine Art findet es dann doch wieder gut.
Ja.
Aber es ist natürlich blöd, wenn dann 50 andere Arten das Scheiße finden. Ne?
Okay,
Aber in dem Fall profitiert der Rotmilan tatsächlich von der etwas intensiveren Landwirtschaft, weil die ganzen Erdmäuse sind das hier hauptsächlich. Ja. Da, wo es ein bisschen wärmer ist, sind Feldmäuse, sind Erdmäuse. Die holt er sich. Und dann natürlich auch schon so ein Rehkitz, ne, was dann nicht gerettet wurde.
Ein Rehkitz auch?
Ja, klar.
Okay, also ein Rehkitz, was verletzt wurde bei der Maat?
Ja, oder was zerhäckselt ist.
Was zerhäckselt ist, ja. Okay,
dann krass, rupfen die sich da irgendwas ab und teilweise ein ganzes Bein hat man schon.
Okay, also hier in der Region sieht es eher ganz, ganz gut aus. Und weißt du, wieso die Lage zum Beispiel deutschlandweit ist beim Rotmilan zum Beispiel?
Oder? Ja, also in Thüringen oder so, wo viel dann Getreide ist, da wird es immer leicht schlechter.
Da wird es, okay.
Wir haben hier wirklich,
je nachdem, ja.
Was ja, die haben auch viele, was der Unterschied ist, in diesem Projekt kam raus, die, also so in Sachsen-Anhalt oder so, das war wirklich das absolute dichte Zentrum des Rotmilans
Weltkriegs
ungefähr. So, und da ist jetzt so, dass da immer noch viele brüten, aber die kriegen total oft, also sie versuchen zu brüten, manchmal kommt gar nichts bei raus, weil wenn sie dann nichts zu fressen finden, dann krepieren die natürlich wieder.
Ja.
Ja, oder nur einer oder so. Und hier ist echt meistens über zwei Junge. Ich habe hier schon Viererbrüten gehabt.
Ah,
und eigentlich schafft er fast immer, wenn er drei Eier legt, dass auch zwei groß werden.
Ja.
Das kriegen die in anderen Regionen nicht so hin.
Okay.
Weil er hier, wenn die Jungen groß werden, Mai, Juni, ne, dann wird hier dauernd gemäht. Und das ist super.
Also
da kriegt er immer Nahrung.
Okay.
Und da kriegt er die Jungen alle aufgepoppt. Und die Rotmilane, die gehen dann natürlich dann, ziehen ja dann, das sind ja Zugvögel, ziehen weg, kommen im nächsten Jahr dann wieder, bis sie dann irgendwie nach zwei Jahren geschlechtsreif sind und gehen dann immer so eher an die Ränder, werden die ja gedrängt, weil hier die Reviere ja schon dann voll sind. Und dann können die sich natürlich wieder ausbreiten.
Ah, okay.
Zwischen Ardennen und Harz oder so, da zieht er sich dann da so her. Und das ist gut, dass der hier immer sich wieder quasi gut erholen kann. Und dann kann der auch wieder, da wo es schlechter geht, ausweichen.
So Spillover-Effekte oder sowas könnte man das vielleicht nennen, ne?
Ja.
Ja. Okay, der hat ja auch kein Problem mit Zerschneidung von der Landschaft oder sowas, im Gegensatz jetzt zu den Amphibien, ne?
Das ist der hat ein massives Problem mit Glasfassaden, so wie alle Vögel.
Ah ja.
Verfolgung ist da nicht so krass, weil er ja keine Hühner erbeutet oder Tauben nicht erbeutet, erhabigt. Aber der ist ja so ein Sammler eigentlich eher als ein Jäger und der frisst auch oft mal so eine vergiftete Ratte und ist dann selber. Also ich hatte oft Verendete gesehen, die sich sehr wahrscheinlich vergiftet haben. Ich nehme an, die haben vergiftete Ratten gefressen oder, oder auch was anderes, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Bleimunition, keine Ahnung, so oder was auch immer.
Der,
der zieht ja bis Spanien, da ist ja alles Mögliche, was der so noch findet. Ja, und natürlich Windkraft darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Rangiert zwar jetzt nicht auf den vordersten Plätzen bei den Sterberisiko, aber auch, und je mehr, desto schlechter, auch für Rotmilane.
Ja,
ist auch voll das kontroverse Thema, so bei Leuten, die Umweltschützer sind, also einmal Vögel und aber auch Energie, alternative Energien haben wollen. Das ist
okay, habt ihr denn viel Windkraft hier im Bergischen? Oder?
Das kommt natürlich jetzt immer mehr.
Das kommt mehr.
Ja, das dauert ja immer alles ewig in Deutschland. Okay. Sonst, wenn man schneller genehmigen könnte und so, dann wäre schon viel mehr.
Aber da wurde auch rechtlich was gemacht, oder? Es gab ja so Beschleunigungsgesetze, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Dass man nicht diese ganz krassen Artenschutzprüfungen, die müssen jetzt gar nicht mehr so krass gemacht werden. Da kann wirklich nur kurz abgehakt werden.
Okay.
Dann geht das schon mal schneller, diese Artenschutzprüfungen.
Okay. Siehst du das? Wie siehst du das?
Ich bin ja realistisch und weiß, dass man.
Ich würde sagen, wir brauchen erneuerbare Energien, wäre so mein Standpunkt. Und da ist halt immer natürlich eine Abwägungsfrage. Und dann, was ist jetzt der Impact auf die, kann die Rotmilan-Population das jetzt verkraften? Und man braucht jetzt vielleicht nicht jeden einzelnen
Vogel. Ich weiß es alles nicht. Ich kann wirklich jetzt nur Meinungen sagen.
Ja.
Und meine Meinung ist, dass der das überleben wird.
Ja.
Aber schon wird nochmal eine Schwierigkeit mehr für den sein.
Ja.
Andererseits füttern die Bauern den ja, indem sie so oft mähen, weißt du?
Dann
können die dagegen reproduzieren. Ich glaube, dass er im Bergischen Land nicht aussterben wird, selbst wenn jetzt auf jedem zweiten Hügel so eine Windrad stehen würde.
Ja.
Aber da wird es viele geben, die dann sterben werden und das ist natürlich traurig.
Ja, okay. Ja, also wir hatten jetzt den Rotmilan, dann so ein bisschen die Amphibien. Wie ist das denn so? Dann hattest du noch andere.
Was? Säugetiere.
Säugetiere, genau.
Oder wolltest du was anderes?
Nee, genau, richtig. Ja, also zum Beispiel, weiß nicht, ich glaube, wie ist das zum Beispiel mit, es gibt ja auch so Tiere, die sich wieder ausbreiten auch noch, wie der Biber teilweise, glaube ich, ne?
Ja.
Und dann die Wildkatze.
Genau, die zwei, das sind noch spannende Arten.
Okay, ja.
Genau.
Jetzt also mit denen arbeitest du, da machst du auch konkret was, oder?
Also mit der Wildkatze überhaupt noch nichts Konkretes, da ist nur jetzt, das macht ja auch der BUND, Der macht da gerade Öffentlichkeitsarbeit, dass die sich ausbreitet und man sich schon mal darauf vorbereiten soll. Und im ganzen Süden vom Oberbergischen Kreis wird die auch schon nachgewiesen, aber da gibt es jetzt noch nichts. Das ist das.
Im Süden? Ja. Wo kommt die dann? Die kommt dann woher?
Ach, die kommen immer alle zwischen, die gehen da immer zwischen Eifel und Sauerland und dann kommen die auch das Bergische. Also viele, nicht immer alle, aber viele Arten sind da in der Gegend unterwegs. Also genau,
Weißt du, warum die sich jetzt, breiten sich aus wegen Naturschutzmaßnahmen, die gemacht wurden, um die, oder die Population zu schützen oder andere? Du hattest, glaube ich, auch schon mal erwähnt, das war in einem Vorgespräch so ein bisschen mit Jagd und sowas.
Ja, genau, also ich kenne es jetzt, mein Schwerpunkt ist ja schon die Ornithologie, glaube ich.
Ja.
Und würde ich so behaupten, und da muss man sagen, die Arten, die jetzt hier alle einwandern, also der Schwarzstorch, der Kolkrabe, der Uhu, die sind ja total stark verbreitet. Also der Schwarzstorch noch nicht total stark verbreitet, aber eigentlich Uhu und Kolkraben zum Beispiel. Ja, und das ist doch schon, liegt schon an der Bejagung.
Okay.
Das liegt jetzt nicht am Klimawandel, dass die alle kommen.
Ja.
Die sind ja ausgerottet worden im 19. Jahrhundert.
Ja.
Ja, und jetzt sind die halt Schonzeit oder was? Eine ganzjährige oder sowas haben die.
Ach so, ja.
Okay. Ja, die Greifvögel zumindest.
Die Greifvögel. Also heißt, man darf die jetzt tatsächlich nicht gar nicht bejagen?
Nee, weil die geschont sind das ganze Jahr.
Okay.
Die sind zwar jagdbare Arten, aber das sind ganz schwierig geschont.
Okay.
Ja, weiß ich auch nicht.
Also ein bisschen wie bekanntes Beispiel ist ja der Wolf halt. Ne?
Ja.
So, ich meine, der breitet sich ja auch aus in Nordrhein-Westfalen, ne? Und kommt ja aus den östlichen Bundesländern.
Ja.
Ist das so ein bisschen, und ich denke mal, da ist ja auch ein Hauptgrund, die Jagd sozusagen,
oder? Ist ja nicht so, dass dem hier die Beutetiere gefehlt hätten, weil die Jäger ja schon immer hier gucken, dass sie einen ganz guten Bestand an Rehen und Wildschwein, da braucht man gar nicht gucken, dass man die schon von alleine, ne, dass der Bestand hoch ist. Also wenn eine Art ja irgendwie genug zu essen hat und noch irgendwie findet, wo sie ein Quartier sich mal zurückziehen kann, dann ist sie eigentlich da, die Art. Ne?
Ja.
Es sei denn, man ballert sie immer weg.
Ja, genau.
Jetzt werden sie nicht mehr weggeballert. Deswegen kommen viele Arten. Also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich einer der Hauptgründe, dass viele Arten wieder einwandern. Sowas wie Wildkatze. Das sind ja alles Nahrungskonkurrenten, ne, für die Menschen gewesen. Die wollen ja auch Rebhühner essen, die Menschen. So, die Wildkatzen, und die habe ich da auch.
Ah,
also wurden die alle weggeballert, weil... im 19. Jahrhundert, davon rede ich jetzt.
Ja,
und das dauert halt, bis sie es mal gecheckt haben, dass sie jetzt Menschen immer noch nicht zu trauen ist, aber dass sie jetzt nicht mehr so krass alle direkt weggeschossen werden. Und dann kommen sie wieder und denken, ja cool, Nahrung ist da, Brutplätze oder was auch, Reproduktionsstätten sind da, und dann kommen die Arten wieder.
Und zum Beispiel, wie ist das mit natürlich so Prädatoren von diesen Tieren sozusagen? Entweder,
die fehlen dann sogar oft, weil die ja noch langfristiger weggeballert wurden.
Ja, aber also,
der Braunbär, der kommt so schnell nicht wieder.
Der Wolf hat jetzt, glaube ich, keinen, der hat eher Nahrungskonkurrenten an oder sowas.
Ja, und die Spitzenprädatoren oder den Vögeln haben auch keine Konkurrenten mehr. Also
keine Jäger mehr.
Der Uhu hat auch keinen mehr drüber.
Der Uhu?
Ja.
Ah, okay. Du meinst doch, das hatte ich gehört, auch, ihr habt ja so ein YouTube-Video gemacht, ne?
Ja.
Und da habt ihr auch, da hast du ja sozusagen am Ende auch nochmal erklärt, war das der Uhu, wo du gesagt hast, dass der Uhu jetzt so der Top-Predator ist sozusagen?
In der Vogelwelt, ja, genau.
In der Vogelwelt, ja, genau.
Ja, ich finde das so cool, da gibt es den Dr. Krüger von der Uni in Bielefeld, der sagt, dass der kann das immer so cool darstellen, dann zeigt er das, der untersucht halt immer im Teutoburger Wald, glaube ich, die Greifvögel, und das macht er immer so spannend mit dem Habicht, wie der dann dem Uhu mehr so aus dem Weg geht und wie dann der Uhu aber nachts einfach solche Mäusebussard eine Horste plündert und die Mutter von den Mäusebussarden da so achselzuckend daneben steht und sagt, ja, kann ich nichts machen, tut mir leid, jetzt sind alle tot. Das ist so richtig heftig. Ja, der ist schon Endgegner.
Okay.
Ja, genau. Und ja, die interspezifische Konkurrenz nennt sich das ja. Und die ist, genau. Da war ja immer nur der oben an der Nahrungskette stand ja immer der Mensch so. Und wenn der jetzt nicht mehr darf,
Genau,
dann haben die, dann können die sich wieder ausbreiten und stehen jetzt wieder selber oben an der Nahrungskette.
Also
Wolf und Uhu.
Ja.
Und Habicht eigentlich auch. Aber wir waren eben, haben wir kurz im Nebensatz den Biber erwähnt.
Ne? Ja, genau.
Der ist anders.
Das ist anders.
Der ist auch bejagt worden, natürlich.
Ja, okay. Warum ist der nochmal bejagt worden? Kannst du mich nochmal aufklären?
Ach, ich habe mal alles gejagt, was man essen konnte. Ne?
Achso, zum Konsum.
Und außerdem hat er auch genervt, weil der ja dann, der gab es ja auch schon Forst, und das hat er auch genervt.
Die Förster.
Oder da gab es ja auch schon Mühlen, und wenn er da seine
Achso, die Wasser gestaut hat,
Das war alles nervig, dass sie den Griff haben wollten.
Okay, okay.
Es gab genug Gründe. Außerdem, das wäre ja völlig normal, einfach so früher so ein Tier zu bejagen. Also zumindest für einen Adel. Manche durften ja nicht oder was. Ich bin jetzt kein Jagdexperte, ja, also okay. Vielleicht rede ich jetzt Bullshit. Aber jedenfalls ist das jetzt völlig anders als im 19. Jahrhundert und jetzt können diese Arten sich viel einfacher ausbreiten, ohne. Jetzt werden sie eher überfahren als erschossen. Ne? Das schon, das kommt dann auch vor.
Ah, okay, ja.
Aber das passiert ja nicht systematisch, diese Überfahrungen und so weiter. Deswegen haben die alle meiner Meinung nach jetzt mehr Chancen, sich wieder auszubreiten. Und man sieht es ja. Also bei den ganzen Arten sehe ich jetzt nicht irgendwie, dass es am Klimawandel liegen würde.
Okay,
ja. Und auch nicht daran, dass die Landschaft immer intensiver genutzt wird.
Okay.
Das ist ja alles eher negativ für die. Das einzig Positive ist, dass sie nicht mehr bejagt werden. Und deswegen kommen sie wieder.
Ah ja.
Vielleicht gibt es noch weitere Gründe, aber das ist, was mir jetzt so plausibel erscheint.
Ja, okay. Ja. Und aus Naturschutzsicht sozusagen?
Perfekt.
Ist das gut?
Ja, und beim Biber.
Ja.
Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Weil... Also es ist ja schon schön beim Wolf, weil das einfach eine krasse Art ist. Aber die macht ja richtig heftig Probleme für Schäfer oder auch andere. Aber muss man ja schon sagen, das sehe ich auch so.
Also, aber jetzt der,
Der Biber, der, also genau. Andere Raubtiere oder Greifvögel sind jetzt nicht ganz so schlimm wie der Wolf, aber der macht ja echt für ein paar Viehzüchter echt Probleme so.
Ja.
Muss man schon sagen. Aber der Biber, macht auch ein bisschen Probleme.
Ja.
Aber der macht noch viel, was ich darüber hinaus wollte, dass der aber auch für richtig viele Arten so richtig geniale Landschaften erstellt. Das macht der Wolf ja nicht. Der dezimiert zwar dann diesen Überpopulation an Wildschweinen oder so, aber der macht jetzt nicht so wie der Biber, der baut nicht die Landschaft um, dass da wirklich also auch Pflanzen wachsen können, die es sonst gar nicht mehr geben würde. Und
meinst dieses es gibt den Begriff des Ökosystemingenieurs, ne? Ja, meinst du das?
Ja, das meine ich.
Ja.
Genau das.
Okay, kannst du das mal vielleicht ein bisschen beschreiben, was er da macht? Also klar, ich meine, er staut die Gewässer auf.
Ja.
Ne, das ist ja, also fällt Bäume, nutzt sie dann, um die Gewässer aufzustauen und schafft dann sozusagen Stillgewässer, ne?
Ja, richtig, genau. Und ja, das ist genau, dieses Stillgewässer, das war ja bei der EG-Wasserrahmenrichtlinie immer ein Riesenproblem, dass da keine Stillgewässer in den Fließgewässern sein durften im Hauptschluss. Aber jetzt, wenn der Biber das macht, ist es sogar für diese Fische, die kommen irgendwie durch diese Burgen durch oder haben da auf jeden Fall noch richtig gute Reproduktionsmöglichkeiten, was in so einem Teich, der da im Hauptschluss ist, nicht ist, so, sondern in diesen ganzen überhängenden Ästenzweigen, da haben die auch super Brutstätten zum. Also die Fische profitieren auch.
Ja.
Und so, dann. Ja, und auch andere Vögel, die halt, klar, wenn mehr Fische da sind, hat auch der Eisvogel wieder mehr zum Jagen und so weiter. Und was auch gut ist, eben drumherum, die Aue, die verändert sich ja auch ganz stark. Die ist dann einfach nur noch bewaldet, was jetzt dann so ein Schwarzspecht oder so gut finden würde. Sondern der macht ja Offenland.
Ah, ja. Ne? Ah, das ist interessant, ja.
Ja, also genau, man hat ja, eigentlich habe ich es auch immer so gelernt, dass Mitteleuropa ja so komplett bewaldet wäre, fast ziemlich komplett bewaldet wäre.
Ja.
Außer der Mensch hat da ja dann angefangen, dann diese mosaikartige
Kulturlandschaft
eben zu machen.
Ja.
So, aber das haben ja einerseits, da gibt es ja diese Mega-Herbivoren-Theorie, dass es eben die Wiesenter auch gemacht haben. Die haben sich auch Offenland gemacht. Ah, der Biber auch. An den Auen macht der richtig Offenland, wo dann diese ganzen feuchte, liebenden Gräser wachsen, Kräuter. Ja. Ne, der macht diese richtig schönen Feuchtwiesen.
Ah, okay,
ja. Ja, weil das ja immer überflutet wird, da wo der dann sein Unwesen treibt und die Bäume weg sind. Also du hast da Licht und Wasser und dann hast du natürlich eine Feuchtwiese, ratzfatz. Ah, und die ganzen krassen, schönen Insekten und also die Schmetterlinge.
Es gibt
ja
auch diese ganzen Vögel, die in Feuchtwiesen brüten, ne? Bodenbrüter halt. Irgendwie.
Kiebitze.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Ja. Also wäre das für die vielleicht auch für andere Arten auch noch gut?
Ja.
Zu sagen, ja.
Ja, fast in jeder Tiergruppe gibt es da ein paar, die sagen, wow, der Biber, der macht uns den perfekten Lebensraum.
Ja, okay, ja, interessant. Ja, weil genau, oft sagen die Leute, ich hatte ja den Martin Kaiser vom B&D auch interviewt in einer der letzten Folgen, da ging es um Wildwiesen sozusagen, ne? Da haben wir uns auch darüber unterhalten, ja, Wildwiesen sind was total Wertvolles, weil halt viele Arten da vorkommen, auch also botanisch oder die ganzen Insekten. Aber das ist, genau, da hatten wir uns auch gefragt, jetzt inwiefern sind jetzt Wildwiesen etwas Natürliches oder ist das halt Kulturlandschaft? Genau, und das war jetzt unser Resümee so ein bisschen. Klar, es gibt natürlich natürliche Wiesenökosysteme, aber die kommen dann meist eben oberhalb der Baumgrenze.
Ja, oder so. Oder wo es so trocken ist, nach
wo Osten, es so trocken ist,
kontinental,
genau. Genau, in Steppen oder dann auf Mooren oder irgendwie sowas. Ne, und dann vielleicht aber in unserer normalen Landschaft, das ist dann meist Wald, außer es gibt halt eine Störung.
Wisente, ja.
Ja, oder Wisente, genau, also Weidetiere sozusagen. Oder
Auerochsen, ja.
Auerochsen, ja, ja, genau, okay. Oder dann vielleicht auch der Biber. Okay, und,
ihr auch,
habt,
ja.
Und hier, habt ihr das hier auch schon in eurem Einzugsgebiet, oder?
Ja, der ist, der von allen Seiten kommt der gerade aktuell rein.
Okay.
Aber also schon lange ist er da im Norden an der Wupper vom Oberhessischen Kreis, rein vom Wald. Da reproduziert er sich auch schon schön.
Ja.
Jetzt, vor ein paar Jahren war der schon ganz im Süden in Morsbach.
Ja.
Und jetzt gerade aktuell ist er da also eher mittendrin oder mehr im Osten Reichshof, das ist auch der Biebersteiner Weiher oder wie heißt das? Oder Stausee.
Ja.
Genau, da ist er gerade. Und auch hier in Lindlar wohne ich
ja,
da an der Sülste, also auch jetzt im Winter durchgezogen und hat da im Bereich von dem, also von der Sülste aus dem Golfplatz, da ist er auch gewesen.
Und wie, genau, woran machst du das jetzt mal fest sozusagen?
Diese Knabberfraßspuren.
Ja, Knabberspuren an den Bäumen.
Ja, richtig, hat ein paar Bäume gefällt.
Ah, okay.
Mhm. Ja, ja, oder woanders wird er natürlich dann auch richtig gesichtet, ist auf Wildkameras drauf. Oder?
Ah ja, und das ist eigentlich nachtaktiv, ne? Dann kann man den eigentlich nur, oder?
Ja,
ja, ne? Also, überwiegend. Also das Tier sieht man jetzt nur, wenn man jetzt nachts unterwegs ist oder Fallen aufstellt. Kamerafallen oder so.
Ja, der macht er mehr, aber nee, der ist auch schon mal tags.
Der ist auch tags.
Ja, oder in der Dämmerung. Ja,
ja,
ja, glaub schon, ja.
Okay. Ah ja, und okay, und dann gut, gibt es aber vielleicht, also einerseits für den Naturschutz positiv, also weil er selbst seine naturschutzfachlich wertvolle Art ist, aber dann auch für andere, der die Habitate schafft.
Ja.
Genau, aber dann hattest du auch schon, naja gut, dann könnte es ja sein, dass sie im Konflikt ergeben mit Forst zum Beispiel, ne? Oder mit Gewässern.
Mit allem, ja. Also mit allen Landnutzern eigentlich.
Mit allen Landnutzern, ja.
Also genau, erstmal hier Apfelbäume, so Obstbäume.
Ach so, die fällt da, ja.
Die gut, sind auch schön, das Weichholz findet er auch super.
Ne? Ach so, okay, ja.
Und der setzt ja dann wirklich extra so eine ganze Wiese unter Wasser, damit der hat ja keine Lust, über Land zu gehen, der will ja lieber schwimmen, weil dann ist er auch für so einen Wolf.
Ne? Ah, okay.
oder Hund oder was auch immer, dann schwerer zu erbeuten im Wasser.
Ja, ja.
Weil im Wasser, da gibt es ja, hier haben wir ja keine Haie oder Krokodile,
ja,
so,
ja.
Ne? Sondern der muss eher an Land irgendwie denken, dass er da gefasst wird. Nee, dann deswegen beflutet er ja alles so. Dann hat er da so irgendwelche, macht er sich so Kanäle, buddelt er nicht, aber der guckt, wo halt so das Gelände irgendwie so eine Muldenform hat.
Ja.
Dann staut er, dass er weiß, dann kann er bis dahin hinschwimmen und muss nicht über Land laufen.
Okay.
Und dann schwimmt er bis hinten in den Bäumen und kann sich schön dann alle über Wasser erstmal transportieren, weil es schwimmt ja das Holz, da muss er ja nicht so über Land schleppen.
Ja.
Und er wird dann nicht selber gefressen, wenn er da schwimmt. Ne?
Ja.
Ja, und dann überflutet er eine ganze Wiese auch.
Ja, und dann ist es dann so, dass ich, also dann seid ihr im Kontakt mit den Leuten, die da auch betroffen sind? Oder,
also jetzt alles potenziell, bisher war das noch nicht so, gab es kein Problem. Das kommt jetzt aber auf uns zu.
Okay,
aber in der Eifel, die haben ja schon diese Probleme oder Chancen oder wie auch immer.
Ja, okay, die sind schon ein bisschen
Chancen.
Weiter sozusagen.
Ja, richtig, genau.
Ah ja, ja gut.
Die haben das schon alles so.
Ja.
Und von denen lernen wir jetzt gerade. Jetzt sind gerade diese ganzen Treffen, wo wir uns da so in den anderen Kreisen austauschen.
Ja.
Wie machen wir das? Oder sollen wir da direkt so eine Aufklärungsarbeit machen und gucken wir, dass wir da so ein bisschen Geld akquirieren aus irgendeinem Fördertopf, um da richtig Aufklärungsarbeit zu machen.
Ja.
Und auch so ein Monitoring zu machen über die normale Biostationsarbeit. Da hat man ja immer so Verrechnungseinheiten, so eine gewisse Anzahl.
Ja.
Aber wenn man jetzt wirklich alle Biber im Kreisgebiet unter so im Auge behalten will, dann braucht man wieder extra Stunden. Und da sind wir gerade dran, dass wir da irgendwie
was
reinziehen.
Ja. Okay, verstehe. Willst du was dazu, vielleicht dazu sagen, wo bekommt ihr dann solche Mittel her? Also wer der Mittelgeber ist dann potenziell?
Ja. Hier in der Gegend, also der LVR, der hat immer schön, der gibt immer Geld für schöne Projekte, wenn man was hat. Das muss dann immer was mit Kulturlandschaft zu tun haben. Das Rotmilan-Projekt war vom BFN und also das Bundesamt für Naturschutz. Es gibt hier aber auch, es gab zum Beispiel der HIT, so ein Supermarkt, der hat auch so eine Stiftung. Oder natürlich die NRW-Stiftung. Die hat natürlich auch, die kauft vor allem immer Flächen hier, die wir also, speziell jetzt mal gerade von den Tieren nochmal weggehen.
Ja.
Wenn ich jetzt einfach mal so
kurz. Ja, auf jeden Fall, ja.
Also Flächen, ne? Das ist ja dann interessante Biotope, die wollen wir ja immer erhalten.
Ja.
So, und da, wie gesagt, die NRW-Stiftung, die kauft gerne Flächen, vor allem jetzt haben wir die Spezialität der Hangmoore. Also man kennt ja Moore, vor allen Dingen so, da wo früher die Gletscher gewesen sind.
Ja.
Also in Norddeutschland und Süddeutschland. Ja. Von den Alpen oder von Nordeuropa eben die Gletscher. Da am Ende, da sind ja immer diese riesigen Moore.
Ja.
Und wir waren ja hier relativ eisfrei, aber ja. Hier gibt es trotzdem Moore und das sind so Hangquellmoore, weil wir hier so viel Wasser haben.
Ja.
Und wenn dann der Untergrund stimmt, also wenn man hier so eine staunende Bodenschicht hat, dann bilden sich da auch einfach so nasse Flächen, die so mager sind, dass da eigentlich auch nichts anders wächst als so Torfmoose und noch ein paar andere Sachen. Und das wurde früher dann auch, das ist auch wieder kulturhistorisch entstanden. Also mit Hilfe des Menschen eigentlich haben sich da die schönsten Biotope entwickelt, weil die haben das dann immer als Einstreu genommen. Das saugt ja total gut, diese Torfmoose. Die kann ja super viel Wasser saugen, aber ja, auch halt Kuhpisse oder was. Ne?
Ja.
Super Einstreu, das Zeug. Haben sich dann mal abgekratzt. Aber das war dann auch gut jetzt wieder für viele Arten so, weil auf diesen Rohböden, die dann übrig geblieben sind, das wurde sofort wieder mit dem Sonnentau oder mit Moorlilien besiedelt.
Ja,
ja, und dann ist die Sukzession eigentlich immer wieder zurückgesetzt worden, weil sonst hat man ja immer einen Bruchwald. Da ist ja das Klimaxstadium eigentlich.
Ah, okay.
Bruchwald ist auch geil, aber also, ist halt was anderes als ein
Moor. Okay.
Moor,
ja.
Ne?
Ja.
Und so hast du dann wirklich diese richtigen...
Also in dem Fall wurde das Moor durch den menschlichen Eingriff erhalten, könnte man so sagen?
Ja, ich glaube sogar geschaffen. So,
weil das
waren eher so Bruchwälder, wo auch ein bisschen Torfmoose vorkam natürlich.
Oh, ja.
Aber die haben das ja so großflächig
gemacht. Okay.
Dann hast du dann wirklich mal so ein... Ja, das ist auch nur so ein halber Hektar. Oder nee, der Immerkopf, der ist sogar noch was größer.
Okay, du meinst was mit Flächen noch gerade? Also mit...
Ja, und diese Flächen, die ja genau, das machen dann so Stiftungen, dass die solche Flächen dann kaufen. Ne?
Ah, okay.
Die NRW-Stiften zum Beispiel. Ja, genau, das ist gut. Also dann kann man ja machen, was man will. Sonst ist ja, diese Naturschutzgebiete sind ja eigentlich alles Privatgrundstücke.
Ja,
nicht
oft,
eigentlich alles, aber oft.
Ne? Genau, Waldbesitzer.
Richtig. Und wie oft ist das hier, dass in so einem Naturschutzgebiet dann irgendwie, klar, die dürfen ja dann auch einzelne Bäume fällen, wenn das jetzt Wälder sind, aber die kippen ja dann auch wieder da irgendwas hin und es ist immer Ärger. Ja. Wenn das dann nicht dir gehört, dann ist das immer nicht so cool.
Ja, 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 logisch.
Ja.
Klar, okay. So, ich würde nochmal hier auf meine Fragenliste gucken. Was würdest du sagen, sind eigentlich die größten Herausforderungen bei deiner Arbeit im praktischen Naturschutz?
Die größten Herausforderungen, natürlich die Umsetzung wirklich, also ganz banal eigentlich nur, man will ja was machen, man will die Biodiversität im Endeffekt fördern.
Ja.
Ja, und dann gibt es ja Millionen Restriktionen, die beachtet werden müssen, warum das nicht geht, weil alle anderen ja auch ein Interesse an dieser Fläche haben.
Ja.
Die Landwirte müssen ja auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten. So, und haben dann, genau, und dann ist man natürlich, aber das kann die Biostation relativ gut, dass das dann im gegenseitigen Einvernehmen gut funktioniert. Ja, aber der Forst, der hat natürlich hier immer früher dazu plädiert, Nutzholzplantagen anzulegen.
Ja.
Ja, damit sind sie dann halt jetzt wegen Klimawandel auf die Nase gefallen und jetzt ist dann halt, ist das eine Riesenchance, dass die Wälder dann naturnäher werden.
Ja.
Ja, und die Herausforderung ist jetzt aber immer dann auch denen zu sagen, dass es trotzdem, man jetzt auf der sicheren Seite ist, heimische Gehölze zu nehmen und nicht so Experimente mit Gehölzen aus anderen Kontinenten zu machen, weil die ganze, an dem Baum hängen ja auch wieder Konsumenten und die haben auch wieder und so weiter. Ne? Also ne, dann wird die falsche Käferart plötzlich wieder verschleppt und so weiter. Und die machen dann wieder irgendwie für irgendwen irgendwelche Probleme. Deswegen sind wir da immer nicht so, da sind dann die Naturschützer eher konservativ. Nee, lass mal hier auf unsere Pflanzen, die wir ja schon haben, beschränken.
Ja,
das ist eine Herausforderung, das dann irgendwie hinzukriegen.
Okay, die Forstwirte würden gerne was Neues ausprobieren zum Beispiel.
Ja, die wollen ja einen Ersatz für die Fichte haben und dann nehmen natürlich nordamerikanische Pendants, wo dann unser Buchdrucker und Kupferstecher eben nicht so einfach den ganzen Bestand kaputt macht.
Ja.
So.
Ja.
Weil die ja nicht auf die eben Douglasien spezialisiert sind.
Okay, ja.
Genau, und die wollen, aber das ist natürlich super Holz für die Bauindustrie, sowas. Ne?
Ja.
Das wollen die natürlich dann doch schon ziemlich stark überall anbauen und die Naturschützer sagen immer lieber nicht.
Ja, machen die das hier schon jetzt auch?
Ja,
Douglasie und so weiter? So
Ja, Douglasie.
Ja, das kann man auch einfach so machen. Also man kann
Baum und Blauglockenbaum und
oh
Gott, wie heißt das? Die Küstentanne. Alles
das kann man auch tatsächlich, ist da sozusagen, ist das nicht reguliert, was man anbauen kann. Man kann alles mögliche.
Auch ein bisschen reguliert. Es gibt schon irgendwelche Empfehlungen und weiß ich nicht genau.
Ja, also, okay.
Im Naturschutzgebiet darf man zum Beispiel nicht. Da darf man nur heimische Bäume.
Da darf man nur heimische Bäume,
Aber im Landschaftsschutzgebiet, da darf man eigentlich im Prinzip vielleicht darf man sogar alle Hölzer anbauen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich welche gibt, die verboten sind. Ja. Aber die machen ja nur die, die irgendwie Sinn ergeben.
Ja. Ja,
und da sind aber sowohl heimische als auch nicht heimische dabei.
Okay, okay. Ja. Gut, ja.
Ja, es gibt noch andere Herausforderungen. Ich weiß jetzt nicht konkret, also das, genau. Ja, und du musst jetzt nicht immer dann überzeugen, dass die Arbeit total sinnvoll ist und wenn überall gespart wird im Land und alles für Rüstung oder so ausgegeben wird, dass für Naturschutz immer noch
wie ist das? Genau.
Bewusstsein besteht. So, das ist eine Herausforderung, also das immer wieder aufrechtzuerhalten. Dass
es ist doch so, sozusagen, dass auch die, die Arbeit der biologischen Stationen, genau, die sind ja im Prinzip auch staatlich gefördert. Ne? Die werden ja vom Land oder teilweise vom Land und von den Kreisen.
Ja, 80% vom Land und 20% vom Kreis dann.
Ja, das okay. Das, ja, okay. Genau. Und ja, also wie ist sowas, wird sowas dann, kann ich mir vorstellen, muss man darum, es wurde ja erstmal irgendwann eingeführt, dass es sowas überhaupt gab, was ich ja auf jeden Fall total gut finde.
Ja.
Aber es kann mir natürlich vorstellen, dass so in Zeiten, wo, wo viele Probleme gibt sozusagen, dass man da auch kämpfen muss drum, vielleicht das zu erhalten oder
vor 20 Jahren war das mal auch so richtig.
Mhm. Vor, ja?
Ja. Da hatten echt die Biostationen Angst, dass sie jetzt zugemacht werden oder dass jetzt wirklich nur zwei Mitarbeiter haben.
Ja.
Aber seitdem, also wir werden immer größer.
Echt. Okay.
Ja.
Ah, ja. Also
wir haben immer zu wenig Raum eigentlich.
Zu wenig Raum, ja.
Ja, wir haben das echt Problem, so, das ist, wir haben ein super schönes Gebäude, so ein historisches.
Ja.
Das Rote Haus bei Schloss Homburg.
Ja.
Aber das, da, also eigentlich hatten, also wenn jetzt alle mal kommen würden, wenn jetzt keiner Homeoffice macht oder keiner krank wäre, dann müssten die sich auch im Schoß setzen gegenseitig, auf keinen Platz mehr haben, wirklich.
Okay, ja.
Und also sehr erfreulich, ne? Ja, dass man immer super, Bedarf ist, dass, dann ist wieder ein Bedarf an der naturschutzfachlichen Management-Betreuung.
Ja.
Und dann sagen wir, ja, unsere Mitarbeiter sind alle voll in Projekten. Okay,
Bedarf
drin. Wir
jetzt haben zum Beispiel von Landwirten oder?
Nee, der Kreis, der will gerne.
Kreis.
Ja, der muss ja seinen Landschaftsplan zum Beispiel umsetzen. Die haben hier in NRW gibt es ja Landschaftspläne, die auch in Satzung beschlossen werden.
Kannst du den Kreis nochmal nennen? Welcher ist es?
Der Oberbergische Kreis.
Der Oberbergische Kreis.
Der sitzt ja in Kreisverwaltung, sitzt ja in Gummersbach.
Ja.
Und wir sind ja eigentlich von der unteren Naturschutzbehörde, deren rechte Hand sind wir ja für draußen zumindest.
Ja, genau.
Ne?
Genau,
mit denen arbeiten wir ganz eng und gut zusammen.
Ja.
Ich mit den Artenschützern viel. Die haben auch zwei, die Artenschutz machen.
Ja.
Mit denen arbeite ich gut immer zusammen. Ja, und wir haben auch welche, die dann Vertragsnaturschutzprogramm dann betreuen.
Okay. Und vielleicht kannst du mal sagen, wie habt ihr es, weil wenn ihr mehr werdet, heißt das ja, ihr habt auch mehr Leute sozusagen, die ihr auch dann bezahlt.
Werden.
Habt ihr das werden dann, ne? Nehme ich mal an. Oder vielleicht habt ihr aber auch noch, es kann auch sein, dass ihr noch, weiß nicht, freie, also Leute FÖJler habt oder sowas. Aber habt ihr, das heißt, ihr habt ja irgendwie auch dann Mittel zusätzlich akquiriert in irgendeiner Form, ne?
Genau.
Wie habt ihr das gemacht?
Oh, ja, das macht ja wirklich die Geschäftsführung mehr. Also,
Also Projektmittel, die eingeworben werden.
Es gibt
werden.
Projektmittel, die angeworben werden. Oder aber man geht wirklich, es gibt ja auch, die Biostationen haben ja auch einen Dachverband und die müssen dann im Ministerium sagen, es ist einfach Bedarf da. Es gibt ja die und die Gesetze und wenn wir die einhalten wollen, müssen wir das und das machen, dafür brauchen wir Leute, dafür brauchen wir Geld. Und dann wird das im Ministerium, da werden wir schon Haushalt fallen.
Okay, also diskutiert. Gesetze wie zum Beispiel auf EU-Ebene jetzt.
Die runtergebrochen werden auf Bundesrecht. Genau, also
die FFH-Richtlinie oder die Vogelschutzrichtlinie.
Ist ja dann im Bundesnaturschutzgesetz quasi auch.
Genau, was dann aufgenommen wird im Bundesnaturschutzgesetz. Und jetzt gibt es ja die neue sogenannte Renaturierungsrichtlinie von der EU auch.
Ja.
Genau, es sind ja nochmal mehr Aufgaben potenziell auch, oder?
Ja, es kommt immer was dazu.
Weil das, da geht es ja nicht nur um, also da ist sozusagen der Fokus nochmal, also verstehe ich das jetzt, verschoben sozusagen nicht nur zum Schutz, sondern eben Wiederherstellung von Ökosystemen, ne? Und also,
genau, hat mich jetzt in der Arbeit bisher noch nicht tangiert.
Ja,
kenne ich auch nur aus der Presse, so grob. Kann ich jetzt überhaupt nicht viel zu sagen. Aber das ist halt ein Beispiel dafür, dass es ja immer mehr Bedarf zum Glück gibt, um Fachleute, die sich dann diese naturschutzfachlichen Sachen annehmen und auch umsetzen können oder koordinieren können. Ne?
Ja.
Ja, genau. Und das ist ja erfreulich, wenn diese Entwicklung weiter anhält. Oder zumindest, dass es nicht weniger für Naturschutz getan wird.
Ja.
Das wäre ja katastrophal.
Ja. Wie ist das zum Beispiel mit Leuten? Findet ihr Leute, wenn ihr jetzt Stellen ausschreibt oder sowas? Ich weiß nicht, auch wie du da jetzt eingebunden bist, aber ist es schwer, Leute zu finden? Oder?
Ja, eigentlich nicht.
Und Leute zu finden und auch vielleicht dann gute Leute zu finden? Die, ne, so,
ja, das ist manchmal schwierig. Es gibt schon motivierte Leute, immer wieder genug eigentlich, sind da auf dem Markt, sag ich mal. Was in den letzten Jahren so ein bisschen schwierig war, Kontinuität. Es sind dann viele, die dann irgendwie gedacht haben, liegt vielleicht auch an unserer Generation.
Ja.
Ist ja auch so ein Millennial, ne? Die haben ja auch dann andere Schwerpunkte, wollen mal was anderes im Leben noch erleben oder,
ja, okay.
Ne?
Ja.
Oder dann passt die Work-Life-Balance nicht oder
ja,
was.
Ja.
Oder die finden irgendwas Lukrativeres oder
ja,
was auch immer. Jetzt haben wir aber gerade wieder so ein Team, wo ich denke, die bleiben jetzt längere Zeit da und
ja,
ist auch gut. Also ist mal so, ne?
Ja.
Aber
okay,
ja, wir finden schon immer gute Leute. Und ich, also ich mache auch meine Arbeit vor allem deswegen, nicht nur, weil ich die sinnvoll finde und weil ich so abwechslungsreich bin und genau mit der Materie arbeite, die mich interessiert, sondern auch, weil das ja auch immer alles, du bist ja da wirklich in so einer Bubble von so Leuten, die so drauf sind wie du. Und
ja,
hast halt 30 Leute, wo du nicht die ganze Zeit denkst, so, oh Gott, wie kann man so sein? Sondern denkst du, ja, das ist auch mal cool,
ja,
so zu sein. Ne?
Ja.
Ja.
Okay, also angenehmes Arbeitsumfeld sozusagen.
Voll gut.
Ja, da hast du, genau, es wäre jetzt eigentlich auch schon eine der letzten Fragen, glaube ich, so, was motiviert dich halt sozusagen? Genau, das hast du jetzt schon angerissen, ne? Aber vielleicht kannst du noch mal was sagen.
Also ich kann sagen, dass ich sogar den Job machen würde, sagen wir, wir würden jetzt alle ein Grundeinkommen kriegen,
mhm,
würde ich trotzdem sagen, nee, ich muss mich weiter jetzt um die Rotmilane kümmern, auch wenn
okay,
ich jetzt eh mein Geld kriege, ich mache das trotzdem so. Ne? Also weil ich es einfach total sinnvoll finde und auch interessant finde und das motiviert mich. Erstens will ich das wirklich wissen, wie hier diese Population von den Tieren sich so entwickeln, die ich interessant finde. Also mich motiviert das wirklich aus eigenem Interesse.
Ja.
Und es wirklich macht Spaß, mit gleichen Leuten irgendwie was zu machen und einen Erfolg zu haben. Das macht ja richtig Bock halt. Das, das motiviert mich total. Ja, und natürlich, ich habe ein Interesse daran, dass der Planet eine Zukunft hat.
Ja.
Also, und
genau,
weil ich auch Kinder habe und weil ich einfach das Leben so genial finde, dass das einfach hier entstanden ist. Und in dieser Vielfalt vor allen Dingen, es wäre langweilig, wenn es dann nur noch vielleicht irgendwann mal, ja, ich weiß nicht, wie viel Lebensform es gibt, aber wenn wir das jetzt hier krass reduzieren würden nochmal, das wäre so schade. Das tut mir immer so leid.
Ja.
Mir tut sogar in jedes Individuum ja schon leid.
Ja.
Aber das ist halt, man stirbt halt, das ist halt so.
Ja.
Aber eine Art muss nicht zwangsläufig aussterben, finde ich. Und das finde ich, das ist eine Katastrophe. Und mich motiviert halt, das zu verhindern oder möglichst lange, dass möglichst alle Arten möglichst lange auf der Erde bleiben können oder sich weiterentwickeln. Das ist ja manchmal, dass sie so sukzessiv verschwinden und nicht mit einem Ereignis so.
Ja.
Also das motiviert mich daran zu arbeiten, dass das weiter ermöglicht wird, dass diese ganzen krassen, interessanten Lebensformen weiter erhalten bleiben. Genau, und das kann ich ja natürlich hier ganz, weil ich hier lebe und so im Oberbergischen Kreis, dann kümmere ich mich halt hier natürlich um die Arten, die um mich herum leben. So natürlich, ne? Und gucke, dass ich mit meinem Konsumverhalten und so weiter dann auch gucke, dass das global auch möglich ist, dass ich nicht allzu viel das mache. Naja, jedenfalls ist das meine Motivation, echt diesen Job zu machen. Ja, weil es Spaß macht und weil ich es total sinnvoll finde.
Okay, ja. Ja, ich finde, das klang ziemlich überzeugend, muss ich sagen.
Danke.
Genau. Und ich habe jetzt noch ein Thema, was mich auch so umtreibt. Also wie ist das zum Beispiel mit Digitalisierung und Naturschutz?
Ja.
Ne, das hatte ich jetzt die, genau, das finde ich noch eine mega spannende Frage, weil das ja einfach, klar, es entwickelt sich immer weiter und schnell und so und man kann da vieles, ich glaube, da gibt es viele negative Konsequenzen von, die ich nicht so gut finde. Ich bin zum Beispiel auch skeptisch gegenüber diversen Social-Media-Plattformen und so, aber bin aber auch unterwegs, also jetzt gesellschaftlich, aber auch für die Natur.
Ach so, ja.
Also ne, wenn man jetzt so den Meta-Konzern sieht und ähnliches oder TikTok oder sowas. Ich meine, ich finde aber trotzdem ist alles spannend und genau, wie macht ihr oder wie machst du denn das? Oder was für eine Rolle spielt das in der Arbeit? Oder genau, siehst du da eher Vor- und Nachteile oder
ja, beides natürlich. Ne? Also gerade erstmal die Nachteile vielleicht. Man ist irgendwie, aber das Gesellschaft, man verblödet ja so ein bisschen auch, weil man die ganze Zeit da so sich nichts mehr merkt, weil man ja alles immer wieder ständig auch nachgucken kann. Gibt ja gar keine Notwendigkeit, sich was zu merken.
Ja. Kannst
ja immer alles wieder nachlesen. Man verblödet so ein bisschen. Man ist auch abgelenkt und konzentriert sich weniger. Das, das nervt ja auch. Ich will immer so scharfe Sinne haben und mir alles gut merken können. Also einfach physisch gut beieinander sein. So. Das ist da ein bisschen doof, dass man das so outsourced, so einige Sachen. Und aber ich muss sehen, es ist so praktisch, wenn ich jetzt Biotoptypenkartierungen gemacht habe, das mache ich ja auch, aber weil ich dann so viel jetzt mit Tieren zu tun habe, dann habe ich dann ein bisschen die Wildpflanzen wieder vernachlässigt und dann rätselst du da rum, dann bist du da mit dem Rotmaler und blätterst da rum und guckst, wer ist das denn jetzt? Und jetzt heute, dann machst du einfach so ein Foto mit so einer Bestimmungs-App und dann sagt er dir das und dann, Und dann brauchst du, ach ja, das ist die Art, dann kannst du ja eigentlich nur noch, dann guckst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer nach in einem Buch. Aber dann hast du ja schon mal so einen geilen Tipp, was das überhaupt ist. Das ist schon mal so richtig genial. Ja, und GIS ist natürlich auch total genial. Also eine Datenbank mit Geoinformationen zu verbinden und das dann zu nutzen, ist ja ein Traum, wie du dann immer, wenn man das alles auf Papier machen müsste. Und früher hat man ja auf Papier dann gemacht und ist dann ins Büro gegangen und hat das dann übertragen. Und jetzt nimmt man ja im Idealfall, das klappt bei mir auch noch nicht immer so hundertprozentig, mache auch noch viel mit Papier. Aber du kannst ja auch alles jetzt aufnehmen schon, hast ja dein GIS in der Hosentasche.
Ja.
Das ist genial. Also das arbeitet ja schon, erleichtert ja schon ganz viel Arbeit. Beziehungsweise es führt dann dazu, dass man einfach mehr macht. Ne? Ja. Man hat immer noch genauso viel Arbeit, aber man macht halt viel
mehr. Und das erfordert natürlich auch Einarbeitungszeit, ne, sozusagen. Ja, also auch. Wir haben ja beim jetzt auch beim, ich mache ja noch bei B&D da ein Essen mit, hatte ich dir ja vorher schon erzählt. Und genau, da versuchen wir jetzt auch mit QGIS zu arbeiten. Also QGIS ist ja dieses Open Source GIS-System. Also GIS steht ja für Geoinformationssystem.
Ja.
Genau, und für die Zuhörer jetzt. Und also wir haben uns damit auch länger beschäftigt und es braucht einfach echt, also ich brauche da auch Zeit, ne, weil ich bin jetzt, mich da einzuarbeiten. Finde es dann aber super spannend auch. Aber du hast ja zum Beispiel, ich fand jetzt ganz spannend noch einen Aspekt, du hast gesagt, du bist unterwegs, bist jetzt noch, botanisch sozusagen. Du bist jetzt ganz viel ornithologisch unterwegs, kennst dich ja super gut aus, aber jetzt botanisch ist nicht dein Schwerpunkt und dann nutzt du die App und die gibt dir sozusagen, sagt dir etwas, aber du hast ja auch gesagt, die gibt dir so einen Hinweis, sondern die Frage ist ja, was macht man jetzt mit dem Ergebnis zum Beispiel von dieser App?
Ja, da muss man natürlich auch immer kritisch sein, ne? Weil die KI macht ja richtigen Quatsch teilweise.
Macht auch Quatsch.
Ja, ja. Wenn du an irgendwas Grünes ganz nah ranzoomst bei der einen App, da sagt der immer Laubfrosch am Ende. So. Okay. Nur noch grün sieht, sagt der Laubfrosch. Ja, so, sowas halt, ne? Egal, ob es ein Sandlaufkäfer oder ein Buchenblatt ist, so ein Laubfrosch. Ja, aber das ist jetzt ganz, das ist ja schon Comedy. Nee, aber sonst auch, nee, du, manchmal musst du ja, was weiß ich, jetzt bei einem, bei Lotus, bei der Gattung jetzt hier Hornklee, da musst du ja den Stängel aufschneiden und gucken, ob der jetzt hohl oder nicht hohl ist. Wie soll die App das denn machen?
Ja.
Die sind auch noch nicht so schlau, dass sie das denn sagen. Jetzt müssen sie den Stängel aufschneiden und jetzt machen sie mal das Mark und so.
Ja.
Das sagt die App ja nicht. Die sagt ja einfach 99% jetzt Lotus corniculatus oder so.
Ja, eigentlich müsste die App da noch einen Hinweis geben oder sowas.
Ja, die sind noch nicht richtig ausgereift.
So weit sind die noch nicht,
die behaupten immer von sich, dass sie so toll sind. Aber das fehlt immer. Genau wie so ein Schlüssel von Schmalfitschen oder so.
Ja.
Da musst du dann genau dieses eine Detail jetzt dir angucken. Und das sagt das aber auch nicht, so die App.
Okay, besteht da eine Gefahr darin auch sozusagen, dass dann Daten erzeugt werden, die einfach nicht valide sind sozusagen?
Ja, natürlich. Wenn jetzt wirklich so, weil jetzt keiner sich mehr ordentlich auskennt oder nicht mehr für notwendig hält, sich mal so richtig krass da mit der Bestimmung von solchen Sachen zu befassen und sich jeder auf die KI, dann wird ja auch mehr, und das ist ja so ein, ist das auch so ein Schneeballsystem, dass ja immer die falschen Daten gesagt haben, ja, das ist richtig, stimmt aber nicht. Und die KI denkt ja, ich werde immer besser, aber die macht immer nur so Bullshit noch.
Okay, ja.
Das ist wahrscheinlich eine Gefahr, aber ich glaube, da sind die ja dran. Also man muss das sagen, die Programmierer sind auch gute Leute. Was ich noch zu dem GIS sagen wollte, das ist aber so eine Sache, die mich auch grundsätzlich total nervt. Ich habe an der Uni noch ArcView gelernt, das ist diese amerikanische Firma, die das so ein bisschen
von Esri war.
Von Esri. So, und dann haben die ja dann, sie haben sich immer selber weiterentwickelt und war super teuer und dann musste man dann ArcGIS lernen und ArcGIS 8 und 9 und 10. So, und dann haben die gesagt, nee, jetzt, was du sagtest, QGIS macht man jetzt, Open Source, viel besser, dann sind halt umgestiegen, musst du wieder alles, da musst du dann klicken und halten, vorher musst du einen Doppelklick machen oder was, alles wieder umlernen. Ja, und dann meint das Land NRW, die haben jetzt wieder eine andere Software, die haben jetzt GIS-PET und da ist wieder alles anders. Und
das LANOV?
Das LANOV, Und dann musst du damit wieder arbeiten und dann hast du dann irgendwie, dann hat man irgendwann überhaupt keine Motivation mehr, sich jetzt mit der 25. GIS-Software wieder auseinanderzusetzen.
Ja,
dann gibt es auch 1000 Online-Portale, GIS, jede Kreis hat dann wieder sein eigenes.
Also es ist
anstrengend.
Ein Wust und das kostet auch Energie tatsächlich.
Kostet Energie, bringt auch richtig viel natürlich, ne? Diese ganzen Infos und so weiter und alles haben ja gute Leute entwickelt, aber immer muss man so sich, ist man ständig nicht mehr up to date und das nervt.
Okay.
Geht richtig auf die Nerven.
Ja, okay. Alles klar.
Das ist für Digitalisierung,
Okay, ich glaube, dann haben wir super viel abgedeckt schon. Wir können jetzt sicher noch weiter reden und quatschen, aber ich glaube, wir belassen es dabei einfach mal.
Gerne.
Ja. Und genau, super vielen Dank für deine,
ganzes
Wissen und deine Zeit.
Für dein Interesse. Das hat richtig Bock gemacht.
Ja, cool, super. Dann alles klar.
Das war das Interview mit Florian Schöllenhammer von der Biologischen Station Oberberg im Biokultur-Podcast. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.